Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, die Sommerpause ist jetzt schon eine Zeit lang zu Ende. Ich freue mich, dass wir den Podcast wieder ins Leben rufen können. Und ich freue mich heute auch auf einen interessanten Gesprächspartner, Professor Kraus vom Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der RWTH-Uniklinik RWTH Aachen. Ich grüße Sie, Herr Professor Kraus.
Hallo.
Wir haben ja immer so eine gleiche Einstiegsfrage und ich glaube, die passt hier eigentlich auch ganz gut. Warum sind Sie das geworden, was Sie jetzt geworden sind? Oder hätte es auch was anderes sein können, wenn Sie so ein bisschen zeitlich zurückblicken?
Ja, also ich hatte in meiner Jugend im Umfeld keine Berührungspunkte zur Medizin. Meine Eltern sind beide nicht aus einem medizinischen Umfeld stammend, aber mich hat sehr früh fasziniert, schon in der Schule, die Biologie und das Verständnis für Abläufe im menschlichen Organismus und das zu behandeln später hat mich dann dazu gebracht, Mediziner zu werden.
Mhm. Können Sie zu Ihren Werdegang kurz schildern? Ich hatte, glaube ich, gesehen, eine Uni im Ruhrgebiet, eine, glaube ich, in Erlangen, ne?
Ja, mein Abitur war nicht so gut, dass ich mir einen Studienort aussuchen konnte und mich hat es dann tatsächlich fürs Studium nach Bochum verschlagen. Ursprünglich komme ich aus Erlangen, habe in Bochum dann angefangen, ein Jahr Medizin zu studieren, konnte dann aber in die Heimat zurückwechseln und habe mich da auch sehr wohl gefühlt.
Ich hatte auch gelesen, dass Sie zwischenzeitlich auch mit dem Themengebiet der Pathologie geliebäugelt haben, wenn ich das richtig verstanden hatte.
Das hatte was damit zu tun, dass mich eben diese Grundlagen immer sehr interessiert haben und die Kausalzusammenhänge zwischen Einflüsse von außen und Wirkungen auf den Menschen. Ich bin über die Doktorarbeit letztlich dann zur Arbeitsmedizin gekommen und in der Doktorarbeit habe ich mich mit Metallbelastungen auf den Menschen, auf die Lunge befasst und hatte ich Berührungspunkte mit der Pathologie und habe dann tatsächlich 2 Jahre in der Pathologie Kausalketten gelernt, also welche Ursachen führen zu welchen Erkrankungen, in welchen kausalen Bezügen. Und das hat mich immer sehr fasziniert an der Medizin. In der Pathologie kommt man immer zu spät. Deswegen bin ich dann in die Arbeitsmedizin gewechselt, wo ich in der Prävention dann solche Ursache-Wirkungsbeziehungen versuche zu erforschen und dann auch an den Mann oder an die Frau zu bringen.
Der Facharzt für Arbeitsmedizin ist jetzt wahrscheinlich im Vergleich der einzelnen Facharztgruppen nicht so der häufigste, glaube ich. Das kann man so sagen, oder?
Der Facharzt ist nicht so wahnsinnig häufig, aber es gibt auch eine Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin. Mhm. Und wenn man beides zusammenzählt, sind wir doch eine Gruppe von etwa 9000 Ärztinnen und Ärzten. Also das ist dann im gesamten Fächerkanon ungefähr vergleichbar, glaube ich, mit Pädiatrie und so. Mhm. Also, aber es ist trotzdem ein Fach, was nicht bei vielen Kolleginnen und Kollegen zu Beginn des Studiums oder auch am Ende des Studiums im Fokus steht, sondern die Liebe zur Arbeitsmedizin kommt meistens erst später.
Ich finde, die Faszination des Fachs erschließt sich ja ein Stück weit auf den zweiten Blick, wenn man sieht, wie variantenreich die Themenfülle ist, die Sie da haben. Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, Sie haben gewissermaßen auch so eine Trias, Arbeits-, Umwelt- und Sozialmedizin. So gefühlt könnte man denken, da passt ja fast jede Fragestellung irgendwie ein bisschen mit rein. Was sind denn so die Fragestellungen, die Sie im Alltag immer so bewegen?
Das ist richtig. Wir haben einen bunten Strauß an Themen und wir haben vor allem auch viele Schnittstellen zu den klinischen Fächern. Und das macht, glaube ich, unsere Fächergruppe auch so interessant. Also wir beschäftigen uns mit Fragen, ist die Lungenkrebserkrankung durch den Beruf verursacht worden? Ist die Leberverfettung möglicherweise durch Lösemittel bedingt? Oder ist die Leukämie durch Benzol bedingt? Also es geht häufig um Ursache, Wirkung. Wirkungsbeziehungen und wir bewerten dann eben, ob der Beruf einen Anteil hat an der Verursachung. Das ist das eine. Und das andere ist eine ganz andere Perspektive, das ist die Perspektive der Prävention. Wie gestalte ich gesundheitsförderliche Arbeitsplätze? Wie schaffe ich es, dass es gar nicht zu solchen Effekten kommt, durch eine zu einer Krebserkrankung oder zu einem Organschaden? Also wie gestalte ich Arbeitswelten, damit die Leute gesund in den Ruhestand gehen? Und diese beiden Blickwinkel, also die Ursache-Wirkungsbeziehung, wenn irgendein Schaden eingetreten ist, und die Prävention, damit alle gesund bleiben, das ist, macht für mich die Faszination aus.
Ist das auch ein Thema, was in den letzten Jahren nochmal deutlich Nachdruck verliehen bekommen hat? Weil ich glaube, wenn ich jetzt mal so zurückgucke in die 80er, 90er Jahre, wie selbstverständlich man mit Umweltgiften, mit Tonerstaub, mit Rauchen am Arbeitsplatz, all diesen Dingen umgegangen ist, es mutet ja heutzutage revolutionär an, was sich da alles getan hat. Ist das so?
Ich glaube, wir haben ein wesentlich besseres Bewusstsein für die Prävention entwickelt in den letzten 20, 30 Jahren. Das mag bedingt sein durch Umweltskandale, die eingetreten sind. Aber ich glaube auch, dass die Politik mittlerweile erkannt hat, dass die Prävention im System der sozialen Sicherung einen größeren Stellenwert haben sollte. Nicht zuletzt deswegen ist ja 2015 dann auch das Präventionsgesetz in Kraft getreten.
Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man auch solche Analysen macht, also gerade was zum Beispiel ein Gefahrstoff ist oder welche Implikationen das auf den menschlichen Organismus hat, da hat man es dann mit Risiken zu tun, wo sich die Frage stellt, wann ist etwas vertretbar, wann ist etwas nicht vertretbar, und ist man sicherlich auch mit entsprechenden politischen Ansprüchen unterschiedlicher Interessengruppen konfrontiert. Ist das was, was man, haben Sie das im Vorfeld schon so absehen können, dass das so ist, und wie gehen Sie dann im Alltag damit um?
Das ist eine ganz wichtige Frage und eine große Herausforderung in unserem Fachgebiet. Wenn wir als Arbeitsmediziner praktisch tätig sind, bewegen wir uns in einem Spannungsfeld zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen. Und von der gesetzlichen Verankerung ist es so, dass wir beide neutral beraten. Also wir beraten Arbeitgeber und wir beraten Arbeitnehmer. Das heißt, es kommt immer darauf an, nach bestem Wissen und Gewissen, nach ethischen Grundsätzen und auf der Basis des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes zu agieren. Und wir dürfen uns nicht instrumentalisieren lassen, weder von der einen oder von der anderen Seite. Und bei der Grenzwertfestsetzung ist es tatsächlich auch so, dass es einen Zwei-Stufen-Prozess gibt. Es gibt auf der einen Seite die rein wissenschaftlichen Grundlagen, die durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft festgelegt werden. Grenzwerte in der Luft, Grenzwerte im biologischen Material, im Blut oder im Urin. Und die erarbeitet einen Vorschlag und dann geht es in ein politisches Gremium beim Bundesarbeitsministerium und da sitzen dann die Stakeholder drin, Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter, Berufsgenossenschaften, und da wird es dann beraten. In aller Regel wird das, was die Wissenschaft gesagt hat, übernommen, aber es gibt durchaus auch kontroverse Punkte, wo es dann mal kracht.
Ich kann mich ja, also das darf man in der Gelegenheit vielleicht auch sagen, wir kriegen ja viel von Ihren Themen mit, die sind ja immer schon auch öffentlichkeitswirksam. Ich nehme mal das Thema Gefahrstoffe in Schmierstoffen im Bergbau. Ne? Hat ja hier im Ruhrgebiet eine besondere Tradition, und wahrscheinlich ist es bei diesen Gefahrstoffen auch so, dass sich die eigentliche toxische Wirkung wahrscheinlich erst Jahre oder Jahrzehnte später entfaltet, und man steht dann auch vor der Herausforderung, nachzuweisen oder eben auch nicht nachzuweisen, ob da ein kausaler Zusammenhang besteht. Wie gehen Sie da konkret vor, wenn Sie sowas analysieren?
Das ist in der Tat eine besondere Schwierigkeit, Ursache-Wirkungsbeziehungen zu analysieren bei Substanzen, die 20, 30, 40 Jahre später wirken. Dann nennt das bei uns Latenzzeit, da ist Asbest ein großes, wichtiges Thema, und die Schmierstoffe im Bergbau. Das kann man Da kann man sich unterschiedlicher Methoden bedienen. Zum einen gibt es Möglichkeiten, Gefahrstoffe auch Jahre und Jahrzehnte nach der Aufnahme in den menschlichen Organismus nachzuweisen. Da entwickeln wir hier am Institut Methoden dafür. Ein Beispiel sind diese chlorierten Biphenyle. Die haben eine Halbwertszeit im Blut von 20, 30 Jahren zum Teil. Und dann schaffen wir es, auch heute noch Belastungen nachzuweisen, die in den 80er Jahren stattgefunden haben. Das ist ein Glücksfall. Das gelingt nicht bei jeder Substanz. Und bei anderen Stoffen gelingt das letztlich nur über epidemiologische Studien, indem man diese Kohorten auch 20, 30 Jahre danach untersucht, systematisch befragt, welche Erkrankungen liegen gegebenenfalls gehäuft vor. Das ist jetzt was, was wir auch im Bergbau planen.
Ich würde mich dann immer verteidigen und sagen, naja gut, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun, ne? Also mutmaßlich nehmen wir jeden Tag Fremdstoffe auf, die ich ja nicht mal Giftstoffe nennen würde oder Gefährdungsstoffe, sondern Fremdstoffe auf, von denen gar nicht klar ist, wie sie wirken. Wahrscheinlich in unserer Ernährung vielfach. Wahrscheinlich auch viele Stoffe, die irgendwie hormonähnlich sind und irgendeine Wirkung haben, die wir einfach nur nicht kennen. Ne? Gibt es da eine Datenbank für?
Also es gibt Gefahrstoffdatenbanken, wo man im Internet nachgucken kann, wie Stoffe eingruppiert sind, wie lange sie im Körper verweilen, welche Wirkungen bekannt sind beim aktuellen Kenntnisstand. Das hilft natürlich, aber man muss sich auch klar machen, und das ist auch was Faszinierendes an unserem Fach, der Wissensstand ist permanent rasant im Fluss und es kommen immer wieder neue Erkenntnisse zu Substanzgruppen, zu Einzelstoffen, die man bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also auch Gefährdungen, die man seit 30 Jahren als erledigt betrachtet hat, sind plötzlich wieder relevant. Da gehört das Aluminium zum Beispiel dazu, was durch diese neuen Technologien in der Automobilindustrie dann jetzt viel größere Bedeutung haben als vor 20, 30 Jahren. Also das ist, wir haben permanent neue Herausforderungen und das wird nie langweilig.
Es bezieht sich ja auch nicht nur auf Gefährdungsstoffe, sondern nehmen wir so hoch- und niederfrequente Strahlung. Ist ja dann ein anderes Expositionsrisiko, dem man sich so aussieht. Und wenn ich die wirklich zum Teil ja, wüsten Debatten darüber mir nur ins Gedächtnis rufe, niemand möchte eine Stromtrasse im eigenen Garten haben, aber gleichzeitig möchte jeder dann natürlich auskömmlich viel Energie, die zeitnah geliefert wird. Wie würden Sie das Thema bewerten? Kann man das so umreißen?
Das ist ein Beispiel für ein Thema, wo die Diskrepanz zwischen öffentlicher Meinung und mutmaßlichem Wissen mit der tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnislage sehr weit auseinanderklafft. Und das ist natürlich dann in der Risikokommunikation ganz besonders schwierig, wenn Bürgerinitiativen eben diese hässlichen Stromtrassen da nicht haben wollen. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber wenn das dann verknüpft wird mit der angeblichen bösen Strahlenwirkung, die bei den Entfernungen gar keine Rolle spielen kann, nach allem, was man weiß, dann gleitet das oft ins Unsachliche ab. Und da muss man dann sehr gut aufpassen und sehr genau aufpassen, dass man sich auch nicht instrumentalisieren lässt, sondern dass man einfach bei den Fakten bleibt. Und das versuchen wir mit unserem EMF-Portal eben einfach zu beschreiben, was gibt es an wissenschaftlicher Kenntnislage, ohne zu polemisieren, ohne zu verharmlosen, aber auch ohne die Leute verrückt zu machen.
Und wenn Sie jetzt so mal die Gilde der Arbeits- und Sozialmediziner vergleichen, gibt es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, wahrscheinlich an den jeweiligen Standorten. Jetzt haben wir Ihre Themen so ein bisschen gehört. Was ist denn an anderen Standorten? Welche Themen werden denn da bearbeitet?
Also das Themenspektrum ist eigentlich sehr breit. Ich hatte eine Schülerin, die hier habilitiert hat, die hat sich mit Muskel-Skeletterkrankungen beschäftigt, hat hier eine Arbeitsgruppe gegründet, ist dann nach Lübeck berufen worden und führt diesen Schwerpunkt jetzt da fort. Das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet, also ist aber auch ein sehr wichtiges Feld, weil Muskel-Skelettbeschwerden sind sehr häufig und es gibt auch neue Berufskrankheiten aus diesem Bereich, die Coxarthrose, die Gonarthrose. Damit beschäftigen sich einige Lehrstühle. Einige Lehrstühle haben auch einen einzigen Schwerpunkt psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt. Bei uns ist es durch eine eigene Professur abgebildet, aber es gibt Lehrstühle, die da auch sehr viel forschen. Dann gibt es die allergischen Atemwegserkrankungen, allergischen Hauterkrankungen. Mein Vorgänger hier in Aachen war Hautarzt und hat sich sehr intensiv mit Hauterkrankungen befasst. Das ist auch ein wichtiges Feld in der Arbeitsmedizin.
Und wenn ich jetzt ein Aspirant bin und ich überlege, welche Facharztausbildung steht eigentlich an, was sollte ich denn idealerweise mitbringen, um in Ihrem Themengebiet zu reüssieren? Was ist so Ihre Erwartungshaltung außer einem profunden Interesse?
Begeisterung für Prävention ist natürlich wichtig. Und was auch wichtig sind klinische Vorkenntnisse. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass wir viele Schnittstellen zu anderen Fächern haben. Also wenn jemand klinische Erfahrung in der Inneren, in der Dermatologie, in der Neurologie, in der Psychiatrie oder in einem der klinischen Fächer hat und da 2-3 Jahre schon gearbeitet hat und dann sagt, die Klinik und die Krankenversorgung ist vielleicht doch nicht so mein Ding. Ich möchte mehr Prävention, mehr in die Vorbeugung gehen. Dann ist er bei uns sehr richtig, wenn ihn das interessiert.
Und die Aussichten, also in anderen Bereichen, ich weiß nicht, gibt es niedergelassene Arbeitsmediziner? Das gibt es wirklich?
Ja. Okay,
sehen Sie mal das.
Also es gibt von den Berufsfeldern kann man da auch sehr breit tätig werden. Man kann sich niederlassen. Man hat in der Niederlassung den Vorteil, dass man nichts mit kassenärztlichen Vereinigungen zu tun hat, sondern völlig frei agieren kann und Kooperationen mit Unternehmen selbst gestalten kann, vertraglich gestalten kann, ohne eine Kasse oder mit Krankenkassen abrechnen zu müssen. Es gibt die überbetrieblichen Dienste, die großen Anbieter auf dem Markt wie TÜV, BAD und andere, wo man als angestellter Arbeitsmediziner arbeiten kann. Es gibt interessante Stellen für Arbeitsmediziner bei den Unfallversicherungen, bei den Berufsgenossenschaften. Da arbeitet man eher so im Bildungsbereich und im weit konzeptionellen Bereich, Weiterentwicklung von Regeln beispielsweise. Oder an der Hochschule, wo man natürlich alles kombinieren kann und auch wissenschaftlich arbeiten kann und in der Lehre aktiv sein kann.
War das für Sie ausgemachte Sache von Anfang an, dass Sie sagten, ich würde gerne an der Hochschule bleiben, oder hat sich das zufällig entwickelt?
Das hat sich tatsächlich zufällig entwickelt und wenn ich rückblicke, hat es sich entwickelt, weil ich einen Doktorvater hatte in der Arbeitsmedizin, der mich unglaublich begeistert hat und der mich sehr, sehr gut betreut hat in der Promotion und der mich dann auch mehr oder weniger überzeugt hat, in die Arbeitsmedizin zu gehen, nachdem ich Innere als Basis gelegt hatte.
Gibt es auf der anderen Seite, wo viel Licht ist, ist ja bisweilen auch manchmal ein wenig Schatten. Womit hadern Sie denn im Alltag? Was ist was Sie vielleicht auch in Ihrem eigenen Fach, ich will nicht sagen stört, aber wo Sie sagen, da haben wir noch Optimierungsbedarf?
Wenn ich das für unser Fach sehe, glaube ich, haben wir Optimierungsbedarf an der Schnittstelle zur kurativen Medizin. Ich glaube, man könnte in der Prävention mehr erreichen, wenn wir besser vernetzt wären. Und da arbeiten wir gerade auch von unserer Fachgesellschaft daran, zum Beispiel eine Anbindung an die Telematik-Infrastruktur zu bekommen. Da sind die Betriebsärzte so ein bisschen außen vor gehalten. Aber wenn wir da besser vernetzt wären, könnte man Doppeluntersuchungen vermeiden. Man wäre wesentlich besser auf dem Laufenden, sowohl für die Hausärzte oder für die anderen Fachärzte als auch für uns wäre das gut. Also das hängt historisch daran, dass wir nicht am Gesundheitsministerium angedockt sind, sondern am Arbeitsministerium. Mhm. Und dann sind wir immer so ein bisschen außen vor. Das finde ich schade. Mhm. Und was ich manchmal ein bisschen vermisse, aber auch meine Kolleginnen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Institut, die Ärztlichen, die Kuration fehlt in unserem Fachgebiet. Wir haben unseren Schwerpunkt auf Prävention, aber wir behandeln nicht. Und beim Behandeln hat man natürlich eher Erfolge und so Erfolgserlebnisse als in der Prävention. Die Prävention ist zum Teil schon ein hartes Brot, weil Präventionsangebote, die wo man überzeugt ist, die wirken, dann auch tatsächlich an den Mann und an die Frau zu bringen, ist eine große Herausforderung.
Gibt das so ein Präventionsdilemma, das, wovor man ganz stark warnt, das tritt dann eben nicht ein und alle sagen sich hinterher, man hätte es nicht gebraucht.
Ne? Also ja, genau.
Ist sicherlich vielleicht auch so ein Punkt.
Und das Kirchgängerphänomen spielt natürlich eine Rolle, ne? Dass immer diejenigen das Präventionsangebot wahrnehmen, Klammer auf, in die Kirche gehen, Klammer zu, die es eigentlich nicht nötig hätten, weil sie eigentlich schon glauben. Mhm. Und die, die es am nötigsten hätten, die kommen nicht und die erreicht man nicht. Also das ist eine Herausforderung, da muss auch noch dran gearbeitet werden.
Vielleicht noch ein Wort zum Thema Epidemiologie. Wie breit ist der Anteil? Weil ich stelle mir vor, Sie werden es mit vielen Daten zu tun haben, am Ende, um solche Zusammenhänge auch kausal zu untermauern. Manchmal ist es ja gar nicht so leicht zu sehen, korreliert das jetzt nur oder ist es auch ein kausaler Zusammenhang? Genau. Gibt ja diese nette Storchenrate und Geburtenrate, ne? Das ist dieses immer Phänomen. Wie hoch ist der Anteil und wie methodisch sattelfest muss man da sein?
Wissenschaftliche Arbeiten fundiert analysieren zu können, also epidemiologische Grundkenntnisse sind schon sehr wichtig in unserem Fachgebiet. Aber Epidemiologie ist nur eine Methode und ein Baustein. Das zweite, um statistische Assoziationen von Kausalität zu unterscheiden, gehört schon mehr dazu. Auch die biologische Plausibilität muss natürlich gegeben sein. Das heißt, auch Grundlagen arbeiten, interpretieren zu können oder selbst auch anzufertigen, gehört auch dazu. Also das ist ein um Ursache-Wirkungsbeziehungen fundiert bewerten, beurteilen und interpretieren zu können, da gehört schon eine Menge an methodischen Grundkenntnissen dazu und das ist, lernen wir aber in der Facharztausbildung.
Vielleicht so zum Schluss eine Frage zurück und eine in die Zukunft. Also die Reihenfolge können wir uns eigentlich aussuchen. Wenn Sie jetzt mal rückblickend überlegen, jede Karriere hat ja sozusagen ihre Verästelungen und Wegführungen. Was hätten Sie vielleicht gerne anders gemacht? Und was ist so ein Thema, wo Sie sagen, da werde ich mich in Zukunft aber nochmal wissenschaftlich auch vielleicht besonders drum kümmern?
Was hätte ich anders gemacht? Ich hätte vielleicht rückblickend noch eine etwas breitere klinische Ausbildung absolviert. Ich bin dann von meinem Doktorvater sehr schnell in die Arbeitsmedizin gelockt worden, aber mir hat sowohl die Grundlagenausbildung in der Pathologie als auch meine Ausbildung in der inneren Medizin sehr geholfen. Letzteres ist ein bisschen kurz gekommen. Rückblickend hätte ich eine ausgedehntere klinische Ausbildung, auch vielleicht dann noch in einem anderen Fach, für gut gehalten.
Und künftig so ein Interesse, was so am Horizont für Sie dreut, wo Sie sagen, das wäre noch ein Thema, das habe ich noch nicht genügend erschlossen für mich?
Also für mich ist es im Moment ganz wichtig, die arbeitsmedizinische Vorsorge als Methode weiterzuentwickeln. Das ist so ein Vorhaben, das ich in den nächsten Jahren habe. Bin im Moment Präsident unserer wissenschaftlichen Fachgesellschaft und da geht es natürlich auch, wie stelle ich das Fach auf und wie geht es weiter. Und in der Vergangenheit und auch zum Teil weit verbreitet im Moment noch, wird es immer so strikt nach Gefährdungen gemacht. Also der war lärmbelastet, der kriegt jetzt einen Hörtest oder der arbeitet am Bildschirmarbeitsplatz, der kriegt einen Sehtest. Und das ist natürlich vielleicht etwas zu kurz gegriffen. Und wir haben ja ein unglaubliches Präventionspotenzial. Wir haben 43 Millionen Arbeitnehmer, an die wir rankommen, die vielleicht gar nicht zum Hausarzt gehen würden normalerweise. Und da haben wir die Möglichkeit, Prävention zu betreiben. Und das ist ein Projekt, was ich jetzt angefangen habe, das heißt ganzheitliche arbeitsmedizinische Vorsorge, dass wir eben nicht nur den engeren Vorsorgeanlass sehen, sondern den gesamten Menschen, so wie er zu uns kommt zur Vorsorge und dass wir das etwas weiter sehen. Und da arbeite ich dran, ist ein Papier schon in Arbeit und dann habe ich es mir zum Ziel gesetzt, bei der Umsetzung auch mitzuhelfen, dass wir unsere als Ärztinnen und Ärzte unsere Einstellung zur Vorsorge verändern und das dann auch rüberbringen, das, was man da sich theoretisch ausgedacht hat.
Wow, das klingt spannend. Vielen Dank, Herr Professor Kraus, für das Gespräch. Das war uns
gerne.
Wirklich ein toller Einblick in das Fach und wunderbar. Dankeschön.
Dankeschön.